Da gibt es so einen Fakt, das mich sehr überzeugt hat, dass irgendwie 71% der CO2-Emissionen von nur 100 Konzernen erzeugt werden weltweit. Und das ist halt so ärgerlich, dass uns allen eingeredet wird, dass wir dafür verantwortlich sind und die Leute, die wirklich etwas ändern können, das nicht tun. Und deshalb bin ich zu Fridays for Future gegangen.
Elena Zimmermann studiert an der Universität Wien Philosophie und engagiert sich seit etwa 1,5 Jahren bei der Fridays for Future-Bewegung. Die junge Studentin erachtet ihren politischen Aktivismus im Moment für wichtiger als einen schnellen Abschluss ihres Studiums. Sie hat das Glück, dass sie ihre Eltern bei ihrem politischen Engagement unterstützen.
Wenn man mal erkannt hat, wie schlimm die Klimakrise ist, betrifft einen das natürlich persönlich auch extrem. Und es ist dann so, dass es schwer ist, wieder aufzuhören. Also ich gebe sehr, sehr viel Zeit gerade Fridays for Future, weil ich eben einfach merke, dass es keine Zeit mehr gibt. Mein Studium kann warten, aber die Klimakrise wartet nicht. Und da machen sich meine Eltern natürlich, glaube ich, schon auch Sorgen um mich. Aber prinzipiell unterstützen sie mich sehr. Ich weiß aber auch, dass es bei vielen, vielen anderen Leuten in unserer Bewegung ganz anders ist. Also es ist natürlich auch ein Konflikt da, weil wenn die eigenen Kinder quasi ein Problem erkennen, fällt das, glaube ich, auch manchen Eltern schwer, dann auch einzusehen, dass sie vielleicht auch ihr Leben ändern müssen und dass sie vielleicht auch Fehler gemacht haben. Aber das ist Fridays for Future auch ganz wichtig und das ist auch ein Punkt, der oft falsch rüberkommt, dass wir niemandem das vorwerfen. Wir suchen keine Schuldigen, sondern wir suchen Lösungen.
Sebastian Reiter ist für ein Journalismusstudium nach Wien gekommen und noch relativ neu bei der Fridays for Future Bewegung. Die Gründe für sein Engagement für die Umwelt benennt der junge Student vor allem in seiner Wut, die sich angesichts der globalen Umweltzerstörung in ihm aufgestaut hatte.
Bei mir war der Hauptgrund, dass ich durch die Berichterstattung, quasi die ich konsumiere, über den Klimawandel und was so auf der Welt vorgeht im Klima, wie sich das negativ verändert, dass mich das sehr aufgeregt hat und eigentlich wütend gemacht hat. Und dass ich versuche selber halt nachhaltig zu leben, aber es ist sehr schwierig, dass man da selber eben auf einen grünen Zweig kommt. Und ich habe dann übers Internet einen Test gemacht, welchen ökologischen Fußabdruck ich habe. Und da ist rausgekommen, dass ich, obwohl ich mich sehr bemühe, wenn jeder Mensch so leben würde, wie ich, würde 1,5 Erden brauchen, um den Verbrauch da quasi abzudecken.
Die Politikwissenschaftlerin und Protestforscherin Antje Daniel hat am Institut für internationale Entwicklung im letzten Jahr eine Lehrveranstaltung über weltweiten Umweltaktivismus und die Fridays for Future-Bewegung geleitet. Die Forscherin macht bei der sogenannten Generation Z, die zwischen der Jahrtausendwende und 2010 geboren wurde, ein neuartiges Krisenbewusstsein aus.
Diejenigen, die heute auf die Straße gehen, haben vielleicht als Kinder oder in dem Jugendalter schon die Finanz- und Wirtschaftskrise mitbekommen. Das heißt zwar nicht, dass sie selbst ökonomisch unbedingt davon betroffen sein muss, also es sind schon wohl situierte Jugendliche und junge Erwachsene, aber trotzdem sind sie in so einem Spannungsverhältnis zwischen Wohlstand, Bildung und dem Wissen darüber groß geworden, dass alles auch so eine bestimmte Endlichkeit hat und auch von Krisen betroffen ist. Die Endlichkeit zeigt sich ja sehr stark in den Motiven der Fridays for Future und dem Narrativ der Bedrohung, was in dieser Bewegung so stark ist. Also die Bedrohung, die eine ökologische Bedrohung ist, aber auch eine existenzialisierte Angst, dass wir in unserer Zukunft gar nicht mehr wohl uns leben können und das Ökologische sich auf das Wirtschaftliche und alle Lebensbereiche auswächst.
Barbara Braunhuber hat sich in ihrer Masterarbeit am Institut für internationale Entwicklung mit der medialen Darstellung der Fridays for Future-Bewegung beschäftigt. Auch für die junge Forscherin ist die vermeintliche Krisenhaftigkeit der Zukunft die wichtigste Motivation für das politische Engagement der Fridays for Future-Aktivisten.
Bei Fridays for Future ist der Krisengedanke ein ganz ausschlaggebender Faktor für die Motivation, teilzunehmen an den Protesten. Also der Zukunftsgedanke, dass durch den Klimawandel und die Folgen, die daraus entstehen, die Zukunft nicht so lebenswert sein könnte, wie sie jetzt ist, oder dass das ganze System jetzt schon zum Wackeln beginnt. Also der Spruch von Fridays for Future ist ja ganz oft auch, es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist bereits 12. Also es muss jetzt was getan werden. Das heißt, den jungen Leuten ist durchaus bewusst, dass sehr viele Krisen vorhanden sind und dass sie die unmittelbar betreffen werden, weltweit. Und das ist die Motivation, zu sagen, wir wollen jetzt handeln, damit wir die Krisenhaftigkeit reduzieren können, damit in Zukunft das Leben in gewissen stabilen Zügen laufen kann.
Die Fridays for Future-Aktivistin Elena Zimmermann bestätigt diese Analyse, erblickt in der Krise aber durchaus auch eine Chance, das eigene Engagement als selbstwirksam zu erleben.
Was sich verändert hat, ist eigentlich schon noch positive Dinge für Klimaaktivismus jetzt, weil die Leute einfach gemerkt haben, was Krisen sein können und was die Folgen von Krisen auch auswirken. Und es ist ja auch bewiesen, dass gerade die Klimakrise auch Epidemien verstärken wird. Das heißt, es wird eigentlich noch schlimmer werden. Und dementsprechend können wir auch viel daraus lernen. Und ich glaube, die Leute können gerade deswegen die Klimakrise auch ernster nehmen. Und wir haben aber auch gesehen, wie wir, wenn wir Krisen als Krisen erkennen, handeln können und wie viel man eigentlich bewegen kann in einem Jahr und wie viel man auch bewegen kann, wenn man auf die Wissenschaft hört.
Auch für Österreich bestätigt sich der globale Trend, dass der neue Aktivismus vor allem von jungen Frauen getragen wird. Gerade in der Fridays for Future-Bewegung mit einem Frauenanteil von nahezu 65% ist ein männlicher Aktivist wie Sebastian Reiter in der Minderheit. Der junge Student hält die Zurückhaltung seiner männlichen Freunde in Sachen Aktivismus für bedenklich.
In meinem Freundeskreis würde ich aber wirklich eher sagen, dass sie mehr Frauen und weibliche Personen darüber Gedanken machen und für solche Themen interessieren und einsetzen, als meine männlichen Freunde. Also da bin ich eindeutig in der Unterzahl, würde ich sagen, was ich aber sehr bedenklich und schade finde, weil es sollte eigentlich eine ganzheitliche Bewegung sein. Es betrifft auch alle. Also jetzt allein anhand vom Klimawandel, aber es gibt ja noch andere Bewegungen, wo auch vermehrt Frauen dabei sind. Und das ist, denke ich, schon bedenklich, dass sehr wenig Männer sie quasi aus ihrer Komfortzone bewegen und sie für Dinge aufstehen und eintreten und dafür ein bisschen einen Aufwand betreiben. Und dass das anscheinend bei Frauen viel stärker verankert ist, dieses Gefühl, etwas bewegen zu wollen.
Das Neue am gegenwärtigen politischen Aktivismus ist jedoch nicht nur der hohe Anteil von jungen Frauen, sondern auch die basisdemokratische Organisationsform, wie Elena Zimmermann erklärt.
Es ist auch einfach neu, dass sich Leute in diesem Alter einsetzen für ihre politischen Rechte und ihre Menschenrechte in Bezug auf eine Zukunft. Also ich glaube, das ist extrem neu, dass 12-Jährige Demos organisieren. Das gab es vorher, soweit ich weiß, noch nicht so wirklich. Und das ist extrem beeindruckend. Und ich denke mir, was auch für mich zumindest neu ist, ist, dass Fridays for Future nicht hierarchisch organisiert ist und alle gleich viel Mitspracherecht haben und wir unsere Entscheidungen auf Konsens basieren. Und ich glaube, das gibt es nicht so oft. Und da sind auch sehr viele ältere Leute, mit denen ich rede, sehr beeindruckt und überrascht davon, dass das ganz neu ist. Und natürlich auch, wie groß das international ist, also dass es eine globale Streikbewegung gibt, die sich so über Zoom-Calls vernetzt und so, das ist, glaube ich, auch neu.
Basisdemokratisch organisiert ist auch die Bewegung System Change, not Climate Change. Während die Fridays for Future-Bewegung keinem politischen Spektrum zugeordnet werden möchte und sich als Umweltbewegung für alle Bevölkerungsschichten versteht, deklariert sich die System Change, not Climate Change-Bewegung als eindeutig links, antikapitalistisch und systemkritisch. Im Mai 2018 machte die Bewegung System Change, not Climate Change von sich reden, als sie die Eröffnungsrede von Bundeskanzler Kurz beim Austrian World Summit störte, um gegen die Klimapolitik der Regierung zu protestieren.
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte...
Lassen Sie mir
bitte ein Mikrofon.
Wir teilen
das Mikrofon?
Ja, gerne.
Bitte.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im Namen der Bewegung System Change, not Climate Change ein paar Worte an Sie richten. Wir setzen uns für Klimagerechtigkeit ein. Wir kämpfen um unsere Zukunft und für ein gutes Leben für alle. Und Tag für Tag müssen wir dabei gegen eine Politik ankämpfen, wie sie von der österreichischen Bundesregierung gemacht wird. Unser Protest richtet sich nicht gegen diejenigen hier, die ernsthaft etwas gegen die drohende Klimakatastrophe tun. Unser Protest richtet sich gegen jene, die von Klimaschutz reden, aber das Gegenteil machen.
Im Gegensatz zu den Klimastreikaktionen von Fridays for Future gehen die System Change Aktivisten bei ihren Protestformen des zivilen Ungehorsams durchaus auch das Risiko einer Konfrontation mit der Exekutive ein. Wiewohl sie bei ihrer Aktion beim Austrian World Summit 2018 nur vom Verfassungsschutz kontaktiert wurden, kam es bei anderen Aktionen bereits zu handfesten Auseinandersetzungen mit der Polizei, wie die Aktivistin Luise Bacher erzählt.
Eines der krassesten Beispiele der letzten Jahre war eine Aktion zivilen Ungehorsams von der Gruppe Ende Geländewagen, die den Wiener Ring blockiert haben, um auf klimaschädlichen Autoverkehr hinzuweisen, und da wurde von Seiten der Polizei extreme Gewalt eingesetzt, um diese Demonstration, diese Aktion zu beenden. Es gab massiv Schläge in die Niere, aber auch Prellwunden im Gesicht oder verletzte Handgelenke. Also das war ein Beispiel von massiver Polizeigewalt, die eingesetzt wurde, um eben diesen systemkritischen Protest eigentlich zu untergraben. Und das hat ja auch eine Abschreckungsfunktion auf zukünftige Aktionen und das soll eigentlich bewirken, dass Menschen sich gar nicht trauen, eben ihren Protest auszuüben.
Die Bewegung System Change, not Climate Change, versteht sich auch als international vernetzte Gruppierung, die sich über die Landesgrenzen hinaus zu politischen Aktionen zusammenschließt. Für die Aktivistin Luise Bacher war die gemeinsame Aktion Ende Gelände im rheinischen Braunkohlegebiet in Deutschland die bis dato größte und nachhaltigste internationale Aktion gegen den Klimawandel.
Sehr geprägt hat mich das erste Mal bei Ende Gelände dabei zu sein, bei einer Massenaktion im rheinischen Braunkohlegebiet mit mehreren tausend Menschen, in die Braunkohlegrube hineinzugehen, die Bagger zu blockieren und trotzdem noch immer in einer Aktion von mehreren tausend Menschen gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel fragen, wie lange wollen wir noch bleiben? Wie verhandeln wir mit der Polizei? Und plötzlich auch an diesem Ort der Zerstörung zu sein, an dem so sichtbar ist. Da wurden Dörfer abgegraben, da streckt sich über Quadratkilometer eine Mondlandschaft. Und da mit mehreren tausend Menschen, mit dem eigenen Körper, sich dieser Zerstörung in den Weg zu stellen.
Doch wie sieht der Alltag von politischen Aktivisten und Aktivistinnen wie jenen von der System Change, not Climate Change Bewegung in Österreich aus? Wie organisieren sie ihre Auftritte im öffentlichen Raum? Monika Berger ist seit 1,5 Jahren bei System Change und erzählt aus der Praxis.
Zum Beispiel können wir Transporte ganz viel über Lastenräder, die sich ausleihen lassen, organisieren. Also es gibt da auch schon irgendwie solidarische Formen, so einen Aktionstag mitzuplanen und mitzugestalten, wo man mit möglichst wenig Geld, sondern eben mit anderen Systemen wie Ausleihen auch sehr weit kommen kann. Je näher es dann zum entsprechenden Termin kommt, desto mehr steigt natürlich auch die Aufregung, desto hektischer wird das Ganze, desto mehr wird jemand nervös, wenn die Farbe für das Banner nicht ausreicht oder irgendwelche Dinge noch nicht da sind. Wenn dann alles vorbei ist, wenn alle unter Umständen auch aus dem Polizeianhaltezentrum wieder zurück sind, es allen gut geht, dann ist auf jeden Fall auch die Zeit für das Bier und für die Party und sich freuen und feiern, dass man das geschafft hat.
Eine Protestform der ganz anderen Art hat die junge Studentin Florence Nali für sich entdeckt. Sie hat bei der von Brigitta Schmidt-Lauber am Institut für Europäische Ethnologie durchgeführten Lehrveranstaltung über Protestkulturen in Österreich über den sogenannten Nahrungsmittelprotest geforscht. Durch die Beschäftigung mit dem agrikulturellen Protest wurde die Studentin selbst zur Aktivistin und betätigte sich als sogenannte Dumpsterin, die sich mit weggeworfenen Lebensmitteln aus Supermarktcontainern versorgte.
Ich hatte, bevor wir das Studienprojekt angefangen haben, letztes Jahr bereits einen Kurs, wo ich mich mit Dumpstern beschäftigt hatte und wo ich dann die Möglichkeit hatte, selber Dumpstern zu gehen, um die Erfahrung zu machen. Und mir ist in dieser Zeit aufgefallen, wie viel Spaß es mir tatsächlich gemacht hat. Und als dann die Frage aufkam, mit welchem Protest möchte ich mich im Rahmen des Studienprojekts beschäftigen, war relativ schnell klar, dass ich weiter in der Kategorie Ernährung und Nahrungsbeschaffung bleiben möchte. Und mir ist selber aufgefallen, dass ich im letzten Jahr, im letzten 1,5 Jahren immer mehr selber auch angefangen habe, mir Wege anzuschauen, wie kann ich meinen eigenen Konsum verändern.
Ganz im Sinne des Slogans, das Private ist politisch, erkennt Florence Nali die Macht des agrikulturellen Protests im privaten Konsumverhalten des Verzichts.
Der Protest des agrikulturellen Protests findet in Form von Boykott statt. Und ich glaube, da sieht man dann den Aktivismus, sein Geld dem Markt zu entziehen und sich neue Wege zu suchen und selber zu erschaffen, da findet dann der tatsächliche Protest statt. Und ich glaube, da kann jeder sehr einfach anfangen mit dem agrikulturellen Protest.
Für die Fridays for Future-Aktivistin Elena Zimmermann besteht eines der größten Erfolgserlebnisse am Aktivismus darin, dass das Engagement ganz jungen Menschen das Gefühl verleihe, nicht nur gehört zu werden, sondern auch etwas bewegen zu können.
Es wird einem so oft eingeredet, wenn man noch jünger ist, dass man nichts kann und dass man immer um Erlaubnis fragen darf. Und es ist so schwer, wenn neue Leute bei Fridays for Future dabei sind, ihnen zu sagen, nein, frag nicht um Erlaubnis, mach's einfach, du kannst das. Und ich glaube, das hat Fridays for Future extrem geschafft, dass junge Leute merken, sie können. Und dass es irgendwie in Indien dann eine Ortsgruppe gibt, in einem kleinen Ort, mit irgendwie 3 Jugendlichen, die in Indien dann Fridays for Future gründen. Also das ist einfach so schön zu sehen weltweit.
Die Aktivistin Luise Bacher von System Change, Not Climate Change, erblickt in dem gemeinsamen Engagement nicht nur einen politischen Protest gegen Missstände in der Gesellschaft, sondern auch das praktische Ausprobieren von utopischen Gesellschaftsmodellen.
Aktivistische Organisierung greift ja auch vor schon etwas von der neuen Gesellschaft, für die wir kämpfen. Denn in dieser Gesellschaft, die wir uns vorstellen, die unsere Utopie ist, sollen ja Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, soll es eine neue Form von sozialer Aushandlung geben, wie wir Entscheidungen treffen. Und da greift Organisierung schon vor. In dieser Organisierung als politische Gruppe wollen wir schon lernen und vorgreifen, wie wir in einer zukünftigen radikal-demokratischen Gesellschaft Entscheidungen treffen.
Bei all den Parolen, Slogans und Forderungen, die junge Aktivistinnen und Aktivisten heute in ganz Österreich in die öffentliche Debatte einbringen, darf nicht vergessen werden, dass am Ende immer auch eine andere Gesellschaft, vielleicht sogar eine andere Gesellschaftsform, auf dem Transparent der Zukunft stehen soll.
Ich möchte in 20 Jahren in einer Gesellschaft leben, in der meine Beziehungen zu anderen Menschen nicht von Konkurrenz geprägt sind, in der nach unseren Bedürfnissen produziert wird, in der wir gemeinsam entscheiden, wie wir arbeiten wollen, wie viel wir arbeiten wollen, was wir zum Leben brauchen. Also dass zum Beispiel wir uns überlegen, wie viel Mobilität brauchen wir eigentlich, wie wollen wir uns zum Beispiel in der Stadt oder auf dem Land fortbewegen und wie können wir das organisieren. Und dass dann eben NutzerInnen, aber auch ProduzentInnen zum Beispiel in Form von Räten eben gemeinsam entscheiden, wie das vonstatten gehen soll.
Auch die Aktivisten und Aktivistinnen der Seebrücke Wien versuchen durch Aktionen im öffentlichen Raum auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Die Seebrücke ist eine internationale Bewegung, die sich mit Menschen auf der Flucht solidarisiert und für eine Entkriminalisierung der Seenotrettung und eine menschenwürdige Aufnahme von Geflüchteten engagiert. Emily Zanger ist eine der Aktivistinnen der Seebrücke Wien und erzählt von einer ihrer gelungenen Aktionen.
Für die Seebrücke zum Beispiel haben wir eine Aktion letztes Jahr gehabt, wo wir 100 Stühle vor das Burgtheater gestellt haben, um aufmerksam zu machen auf geflüchtete Menschen im Mittelmeerraum und besonders zum Beispiel in Moria, wo in dieser Zeit noch nicht der Brand war, aber Corona gerade ausgebrochen ist dort unmittelbar und wir gesagt haben, wir müssen handeln. Es gibt nicht, dass die Regierung noch immer da wegschaut. Und das Burgtheater hat im Endeffekt dann auch zum Beispiel über uns getwittert und sich solidarisch erklärt mit uns. Und das war auf jeden Fall eine Reichweite, die wir nicht erwartet haben.
Doch wogegen richtet sich der Aktionismus der Seebrücke Wien? Für Aktivistinnen wie Emily Zanger ist es immer die gegenwärtige Regierung, ungeachtet ihrer parteipolitischen Zusammensetzung, die in den Augen der Aktivistin immer zu wenig für den Schutz von Asylrechten unternehme.
Unser Gegner, in Anführungszeichen, von der Seebrücke politisch gesehen, ist immer die jetzige Regierung im Land. Es ist egal, welche Partei gerade da am Zug ist. Wir schauen zu, wir warten auf die Handlungen. Und wenn die Handlungen klar gegen geflüchtete Menschen stehen, wie zum Beispiel, dass sie gewisse Gesetzgebungen nach wie vor nicht auflösen oder sogar neue Gesetzgebungen dazu beschließen, es geflüchteten Menschen noch schwerer zu machen, den Weg zu uns sicher zu überstehen und einen Asylaufenthalt genehmigt zu bekommen, dann sehen wir das auf jeden Fall als Einschnitt in die Forderungen, die wir vertreten.
Doch auch die EU steht im Kreuzfeuer der Kritik der Seebrücke. Die Aktivisten werfen der EU eine Abschottungspolitik vor und kämpfen in Corona-Zeiten auch digital für die Verbesserung der Situation von Geflüchteten und Asylwerbern.
Da haben wir digital eine Kampagne gestartet, wo verschiedene Leute online mit einem Zettel posten konnten, wo drauf steht, die EU macht dicht. Da geht es primär um die EU-Grenzenpolitik und wie sie umgehen mit geflüchteten Menschen und um den neuen EU-Migrationspakt, der im September 2020 entstanden ist und präsentiert wurde. Und da haben wir digital dazu aufgerufen, weil wir nicht unmittelbar Corona-Maßnahmen übergehen wollten. Unser Ziel ist einfach, die Grenzenpolitik und die Abschottungspolitik der EU zu stürzen und zu sagen, unsere Grenzen sind offen.
Spricht man mit Experten über die neuen Formen des Aktivismus, wird immer wieder auf die Fülle an politischen Bewegungen verwiesen, die derzeit um die Aufmerksamkeit auf der Straße und in den Medien konkurrieren. Selten zuvor wurden so viele Demonstrationen an einem einzigen Tag angemeldet, wie beispielsweise Anfang März dieses Jahres, als an einem Samstag in Wien 36 Demonstrationen stattfinden hätten sollen.
Und hiermit erkläre ich diese Pandemie für beendet! Ja!
Die Bevölkerung wird gespalten zwischen den Corona-Gläubigen und denen, die das hinterfragt haben und die erkannt haben, dass das Lüge und Betrug ist. Wir glauben dieser Politik nicht mehr. Wir glauben dieser Wissenschaft nicht mehr. Und wir lassen uns nicht unterdrücken. Und das Schlimmste ist, dass die Kinder jetzt mit dieser Maske herumgehen müssen.
Emily Zanger und die Aktivisten und Aktivistinnen der Seebrücke Wien finden vor allem den Zulauf für Anti-Corona-Demos bedenklich. Aus diesem Grund setzen sie sich nicht nur für die Rechte von Asylwerbern ein, sondern nehmen auch an den Gegendemonstrationen gegen die Corona-Leugner teil. In ihren Augen werden die Corona-Demos immer stärker von rechten Gruppierungen unterwandert und für deren Zwecke instrumentalisiert. Dabei kommt es nicht selten vor, dass man den Aktivisten auf der Straße mitunter feindselig begegnet oder die Aktivisten Opfer persönlicher Attacken werden. Der politische Aktivismus auf der Straße scheint in Österreich in diesen Tagen eine neue Radikalität zu erfahren.
Es ist so, dass wir entschieden haben, bei der Seebrücke auch bei Gegendemonstrationen teilzunehmen, bei den letzten Anti-Corona-Demos, weil wir da ein klares rechtsextremes Netz erkennen und wir auch der Meinung sind, ab dem Moment, wo bei einer Demonstration rechtsextreme Menschen diese Bewegung führen, teilnehmen, und Identitäre zum Beispiel auch, dass man sich da einfach nicht solidarisch erklären kann. Und da waren wir zum Beispiel auch bei Gegendemos und da haben wir teilgenommen und da haben Menschen der anderen Seite auf jeden Fall sehr aggressiv reagiert und haben uns auch versucht anzupöbeln, uns anzuspucken.